Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier bei Cobains Erben. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und es begrüßen euch der Gofi und der Jay und wir haben heute die Slam-Masterin Stella bei uns und sind schon ganz gespannt auf das Gespräch gleich mit ihr. Ja, ich mach mal so ein bisschen flott, ne? Hier.
Ja, so, mach mal flott. So viel Zeit haben wir heute nicht. Da müssen wir ein bisschen ranhalten. Ja, ja.
So ein paar Ansagen runtergerattert, die ihr mitschreiben könnt. Steno-mäßig. Jetzt im Februar kommt wahrscheinlich in diesen Tagen die neue Popcorn Culture Folge raus und dort sprechen wir über die Serie The Bear. Die läuft auf Disney Plus und ist eine ganz originelle Serie. Auf jeden Fall keine Serie für Leute, die gerne langsame, leise Töne mögen, sondern eine, wo du quasi die sehr schnell ist und obwohl sie eigentlich nur in der Küche spielt, dich.
Nur in der Küche?
Ja, das ist, da geht es um ein Restaurant und du bist quasi 70% der Serie steckst du in dieser Küche und siehst die Interaktion zwischen den Angestellten, die den ganzen Tag kochen. Und das klingt jetzt wie so eine Kochserie, ist es aber nicht. Es ist eine reale Dramaserie sozusagen. Und das ist schon ganz witzig gemacht. Aber durchaus ganz schön stressig, also weil die ist furchtbar schnell, also die ist tierisch schnell.
Naja, das Arbeiten in der Küche ist ja auch wahnsinnig schnell.
Ja, genau.
Ne? Also
genau.
Das ist ja ein wahnsinnig anstrengender Beruf, weil du Akkord arbeitest da. Ja. Krass.
Also
und warum das The Bear heißt, müssen wir jetzt aber noch nicht wissen. Was hat jetzt ein Bär mit der Küche?
Ehrlich gesagt weiß ich das auch noch nicht. Wir haben den Talk nämlich noch nicht aufgezeichnet und ich bin erst bei Folge 4. Aber so viel kann ich schon mal sagen. Es ist eine interessante, spannende Serie und ich glaube, der Talk wird gut. Deswegen, hört euch an. Popcorn Culture im Februar.
Nice. Und lass uns noch ganz kurz im Monat in dieser Woche bleiben. Also heute, wo die Folge rauskommt, Leute, da ist es der 12. Februar. Und am Mittwoch, dem 14. Februar, dem Valentinstag, ja, wow. Da machen wir eine Cobains Erben Lounge wieder. Ihr wisst, was das ist. Wir treffen uns online per Zoom. Du kannst dabei sein, wenn du möchtest, mit Hörerinnen und Hörern und allen möglichen Leuten, die Bock haben, treffen wir uns per Zoom und wir reden ein bisschen so über Kunst und Kultur und vielleicht über die letzten Cobains Erben-Folgen. Und jetzt gerade, jetzt spontan fällt mir ein, weil das doch Valentinstag ist, sollten wir Liebesgedichte vorlesen. Das fände ich jetzt irgendwie cool. Weißt du, wir lesen lauter Liebesgedichte vor.
Okay.
Ja, ich habe auch Liebesgedichte ja mal geschrieben in meiner Zeit als Dichter. Die kann ich ja mal vortragen. Und vielleicht finde ich auch noch ein paar andere schöne. Ja.
Sind es Jugendsünden?
Nö, ehrlich gesagt sind manche davon auch ganz aktuell. Ja, von Geschichten, die aber nichts geworden sind.
Nice.
Ja, da fällt mir. Und vielleicht, wenn du dabei bist und teilnimmst an der Cobains Erben Lounge am nächsten Mittwoch um 19.30 Uhr, dann kannst du ja vielleicht auch ein Liebesgedicht mitbringen und das vorlesen. Das finde ich, glaube ich, ziemlich cool. Also nächsten Mittwoch, 14. Februar, 19.30 Uhr, Cobains Erben Lounge. Auf Zoom.
Und des Weiteren erinnern wir euch nochmal an das Podcast-Festival in Zürich am 8. und 9. März, wo wir mit Hossa Talk sind. Und ich sage ganz bewusst wir, weil tatsächlich der Gofi mitkommt und mit dabei ist und wir dort unser 10-jähriges Hossa Talk, die Weltherrschaft, dass die jetzt endlich beginnt, fangen wir dort an zu feiern. Also,
und wir fangen da an zu feiern, dass wir sie dann endlich auch.
Richtig.
Ja, finde ich gut. Ja, bin ich dabei. Ja,
und das wird toll, da kommen tolle Leute und wenn ihr dazu kommt, wird es noch toller, sage ich mal so.
Genau.
Yeah. So, das wär's schon, oder?
Ja, das ging schnell. Haben wir diesmal ziemlich schnell hingekriegt eigentlich.
Flott. Zackig.
Ja, schön, Stella, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Ja, Mann, das ist wirklich toll, dass du da bist. Also das war eine spontane Idee von mir. Ne? Ich habe dich neulich mal auf dem Poetry Slam in Marburg getroffen. Neulich, das war im Dezember letzten Jahres.
Ja, fühlt schon sich an wie neulich.
Fühlt sich an wie neulich.
Ist ja auch noch nicht so lange her. Also kann man schon noch neulich sagen.
Ja, und ich habe nach langer Zeit mal wieder an einem Slam teilgenommen. Da habe ich dich kennengelernt. Und als ich wieder zu Hause war und noch ein paar Tage ins Land ging, habe ich irgendwann gedacht, das wäre echt mal stark, dich zum Podcast einzuladen. Und dann habe ich dich gefragt und du hast gesagt, jo, auf jeden Fall. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, hallo.
Du bist ja Slam-Masterin. Ich muss zugeben, dass ich diesen Titel noch nie gehört habe und deswegen im Vorgespräch vorhin etwas kleinlaut gefragt hat, ob das denn ein offizieller Titel ist. Aber es ist es anscheinend. Ne? Was bedeutet das denn eigentlich, Slam-Masterin?
Also erstmal nicht schlimm, ich habe das auch noch nie gehört, bevor ich selber so wirklich in der Slam-Szene so ein bisschen drin war. Aber ich glaube oder ich meine, oder ich weiß ja auch, was ich tue. Es ist im Endeffekt einfach eine Veranstalterin, ein Veranstalter von einem Poetry Slam, die Ansprechperson, sowas alles. Also was der Slam Master, die Slam Masterin im Endeffekt übernimmt, ist, glaube ich, der jeweiligen Veranstaltung überlassen. Also man hat ja immer verschiedene Konditionen, aber man ist so ein bisschen die Leitung des Abends, die Leitung der Künstler. Man macht oft das Booking und hostet so den Slam, genau.
Und wo machst du deinen Slam?
Ich habe Poetry Slam in Marburg und in Fulda. Also ich habe den Poetry Slam Marburg im KFZ hier in Marburg und in Fulda mache ich Poetry Slam im Kreuz. Auch schön.
Und hier in Marburg machst du es zusammen mit der Lea Weigand, die hier auch schon mal bei uns im Podcast gewesen ist. Ja.
Genau. Lea Weigand ist dann meine wunderbare Co-Moderatorin und ich möchte auch sie nicht mehr missen.
Nee, wirklich. Seid ihr ein gutes Team so?
Ja, also ich muss sagen, die ersten Male war das Doppelmoderieren natürlich nicht so unbedingt super easy. Es ist immer leichter, alleine zu moderieren als zu zweit, weil man sich dann ja auch immer aufeinander abstimmen muss. Aber mittlerweile moderieren Lea und ich, würde ich sagen, 1,5 Jahre zusammen. Und wir fühlen uns beide mittlerweile miteinander wohl auf der Bühne. Und es macht mittlerweile auch echt richtig Spaß, einfach mit ihr zusammen zu moderieren.
Ich hatte auch den Eindruck, Jay, du musstest gerade andere Kopfhörer holen, da bist du kurz weggegangen. Ne? Ja. Ich habe gerade gesagt, dass Stella mit Lea zusammen den Slam in Marburg moderiert. Genau.
Ach, das ist ja cool.
Und ich konnte das ja beobachten von hinter der Bühne und auch noch im Backstage-Bereich, wie ihr uns eingewiesen habt und ich konnte euch bei der Arbeit beobachten und so. Und es stimmt, ich fand auch, dass ihr echt gut harmoniert habt, ihr beide zusammen.
Ja, Lea ist eher so die ruhige Seele und ich bin dann die ab und zu mal ein bisschen ausflippt. Und da ergänzen wir uns beide aber ganz gut. Sie bringt mich dann immer wieder ein bisschen runter und ich mach halt meinen Scheiß. Genau. Und das passt ganz gut.
Willst du ein bisschen erzählen von dir? Wo kommst du her? Wie hat es dich in die Szene verschlagen?
Ja, gerne. Also ich komme ursprünglich aus einem ganz, ganz, ganz kleinen Ort bei Marburg, das heißt Homberg-Ohm. Vielleicht kennst du der eine oder der andere, weil da gerade eine Autobahn gebaut wird. Also daher kennt man es am meisten, der Dannenröder Forst. Genau.
Richtig, genau.
Das ist direkt da quasi an der neuen Autobahnabfahrt. Und ja, bin dann mit 17 nach Marburg gekommen. Ich habe damals Fachabi gemacht, hier in Marburg auch an der Käthe-Kollwitz-Schule. Und war da in so einem Wahlpflichtkurs kreatives Schreiben. Und ich war da völlig unfreiwillig. Ich hatte gar keinen Bock da drauf eigentlich. Ich war da einfach reingewählt, weil ich operiert wurde und dann zu dieser Zeit mich nicht selber einwählen konnte. Und dann wurde ich eben einfach in den Kurs gewählt, wo noch die meiste Teilnehmeranzahl frei war. Und das war dann anscheinend kreatives Schreiben.
Mit welchen Gefühlen bist du dann dahin gegangen? Hast du gedacht, bitte nicht? Oder, ach, ist ja auch mal ganz interessant.
Also ich muss ehrlich sagen, erstmal bin ich gar nicht hin, ein halbes Jahr. Es war zu einer relativ blöden Uhrzeit, immer freitags bis 5:30. Und ich hatte jetzt auch generell nicht so wirklich Lust zu schreiben. Ich glaube, das kommt bei mir ein bisschen von der Schule. Ich habe auf jeden Fall ADHS und ich glaube, dadurch auch eine resultierende Leserechtschreibschwäche. Das heißt, Deutschunterricht in der Schule war nie so das Fach, was mir jetzt wirklich viel Spaß macht, sondern eher das Fach, wo mir die meisten Fehler aufgezeigt werden. Daher habe ich mich eigentlich mit Sprache und mit dem Schreiben an sich nie so wirklich beschäftigt, außer ein Tagebuch zu führen. Und als ich dann in diesen Kurs rein sollte, war mein Gedanke auch wirklich so, was willst du denn da mit diesen ganzen Möchtegern-Autoren irgendwelche Kursgeschichten schreiben? Hatte ich wirklich gar keinen Bock drauf. Und irgendwann musste ich aber dann ja mal hin, weil man will ja nicht im Wahlpflichtkurs eine 5 haben im Abi-Zeugnis. Das hieße, ich musste dann auch mal ein halbes Jahr zu diesem Unterricht hingehen. Und ich hatte eine ganz, ganz, ganz tolle Lehrerin, die hieß Frau Schellenberger. Und die hat den Unterricht einfach so kreativ und interaktiv gestaltet, dass ich gar nicht anders konnte, als mitzumachen. Also ich war in dem Unterricht und es hat auf einmal Spaß gemacht zu schreiben und es ging gar nicht darum, ob ich jetzt jedes Wort richtig schreibe. Es ging nicht darum, ob ich das Komma richtig setze oder am Satzanfang groß oder klein schreibe. Das, was halt immer so meine Fehler oder Probleme waren beim Schreiben.
Ja.
Und ich weiß noch, die Abschlussklausur war ein Schnipselgedicht. Und das funktioniert folgendermaßen. Man nimmt ganz viele Zeitschriften und fängt an, sich aus den Zeitschriften Schnipsel auszuschneiden mit Wörtern und puzzelt sich aus diesen Wörtern dann einen Text zusammen. Und diese Aufgabe hat mir so viel Spaß gemacht, also weil es endlich mal eine Klausur war, wo ich mich sicher drin gefühlt habe und so frei auch zu tun, was ich möchte. Ich glaube, ich habe am Ende sogar nur eine 3 drauf bekommen, aber das ist mir so im Kopf geblieben, dass mir das so viel Spaß gemacht hat, dass ich selbst dieses Schnipselgedicht teilweise heute noch in Workshops anwende mit Schülern zusammen. Ja. Und ja, genau, da bin ich dann so ein bisschen aufs Schreiben gekommen und ich glaube, ich habe in dieser Zeit damals 2017 auch eine relativ schwere Zeit durchgemacht. Meine Eltern haben sich gerade getrennt, ich hatte noch 2 jüngere Schwestern. Es war alles irgendwie nicht so easy und ich habe dann angefangen, über das Schreiben das Ganze, was gerade so in mir vorgeht, irgendwie zu verarbeiten. Also ich hatte nicht wirklich jemanden, mit dem ich reden konnte, also habe ich angefangen, Texte zu schreiben und da habe ich dann den Poetry Slam auch immer wieder mal besucht in Marburg. Damals haben das noch Bo Wimmer und Lars Ruppel zusammen gemacht und habe meinen Freundinnen auch ab und zu mal meine Texte vorgelesen und die meinten dann doch irgendwann, ey Stella, willst du nicht auch mal an einem Poetry Slam teilnehmen? Du schreibst immer Texte und wir finden die eigentlich voll gut. Mach das doch mal, melde dich doch mal an. Und zu genau der Zeit hat Lars Ruppel gerade einen Mein erster Poetry Slam, hieß das Format, gemacht. Das hat er, glaube ich, einmal in Marburg im Jahr gemacht. Und es standen nur Leute auf der Bühne, die halt eben noch nie an einem Poetry Slam teilgenommen haben.
Cool.
Und ich habe mich getraut und habe mich angemeldet. Und bin dann auch noch ein paar Mal vorher, oder was heißt ein paar Mal, ungefähr 100.000 Mal bin ich meinen Text nochmal durchgegangen vorm Spiegel und zu Hause und im Auto und immer wieder und auch mit meiner ehemaligen Lehrerin dann, mit Frau Schellenberger und dann am Ende stand ich da auf der Bühne und ich glaube, ich habe sogar gewonnen oder den 2. Platz gemacht, ich weiß es nicht mehr richtig, aber
ist ja krass.
Da war es dann um mich geschehen und dann wollte ich auch nicht mehr aufhören. Und dann hat das alles angefangen, ins Rollen gekommen.
Aber ich muss gerade noch mal Frau Schellenberger feiern, weil das ja einfach nur fantastisch ist.
Ja,
wie
tolle Frau.
Eine Jugendliche, die von sich selber sagt, mit dem Scheiß habe ich nichts zu tun, mit Deutsch und Schreiben habe ich nichts zu tun, wie die dich im Prinzip gekriegt hat. Ne? Das ist ja wirklich der totale Oberhammer. Ey.
Ich glaube, das ist gerade das Besondere an diesem kreativen Schreiben halt eben, dass es nichts zu tun hat mit dem Deutschunterricht in der Schule. Und jedes Mal, wenn ich auch einen Workshop gebe, dann versuche ich die Schüler und Schülerinnen immer wieder rauszuholen aus diesem Schulalltag, aus diesem, ich sitze jetzt am Tisch, ich darf nichts essen, ich darf manchmal auch nichts trinken, ich muss fragen, bevor ich auf Toilette gehe, ich muss fragen, ob ich mich woanders hinsetzen darf, um mehr Ruhe zu haben. Und also ich versuche wirklich die Schüler und Schülerinnen da einfach rauszuholen, weil es mir so viel gegeben hat und ich hätte, glaube ich, niemals angefangen mit dem Schreiben, hätte mir nicht jemand so einen kreativen Zugang dazu geboten. Also ja, wirklich dickes Lob.
Bombe.
Ja.
Echt total schön. Total schön.
Ja.
Und du machst das mittlerweile auch. Du hast mir davon auch ein bisschen erzählt, als wir uns im Dezember getroffen haben im Kfz in Marburg. Ich weiß nicht mehr genau, warum wir darauf gekommen sind, aber da hast du auch so ein bisschen erzählt, was für Arten oder wie du Workshops machst mit den Jugendlichen. Eine Sache war, wie war das? Ihr liegt alle auf dem Boden.
Das ist meine tolle Theaterpädagogik, die ich damit reingebracht habe, ja.
Das hat mich total umgehauen. Erzähl mal ganz kurz, was du da machst mit denen.
Ich hab gemerkt, dass die Schüler und SchülerInnen oft in Poetry Slam Workshops nicht nur schreiben wollen, sondern auch mehr über Poetry Slam an sich erfahren wollen. Und da geht es ja auch ganz viel darum, auf der Bühne zu stehen und sich wohlzufühlen auf der Bühne, sagen zu können, was man gerade möchte, ohne dass die Stimme blockiert oder anhält oder stockt. Und ich mache deswegen ganz viel so theaterpädagogische Übungen mit den Schüler und SchülerInnen. Und eine Übung, ich glaube, über die haben wir geredet, die nenne ich, wie habe ich sie denn genannt? Ich glaube, Fantasiewörterreise oder irgendwie sowas in der Art. Und die Schüler liegen dann auf dem Boden und müssen, ja, je nachdem, ich setze immer so bei 10 Minuten an. Und manche Gruppen halten das 30 Minuten aus, manche Gruppen halten das 5 bis 10 Minuten gerade mal aus. Und sie müssen halt Worte, Geräusche aus ihren Mündern hervorbringen, die aber keine realen Worte sind. Also nichts was Sinn gibt. Es darf nichts was Sinn gibt, sein.
Also Fantasiesprache, ne?
Genau, absolute so. Fantasiesprache. Und die dürfen sich hinlegen auf den Boden. Ich mache das Licht aus. Ich mache ein bisschen leise Regenmusik oder sowas im Hintergrund an, weil es sonst für den einen oder anderen schwierig ist, überhaupt was zu sagen. Und dann legt man sich entweder einfach dazwischen und hört kurz zu oder man macht halt mit. Und dann entsteht aber auch manchmal total die Dynamik und Schüler und Schülerinnen unterhalten sich in Fantasiesprache auf einmal über keine Ahnung was. Ich glaube, sie wissen es selbst nicht, aber das lockert halt eben total auf, einfach vor einer Gruppe oder in einem Raum zu liegen und einfach bubbly bubbly bibbly machen.
Das ist ja krass.
Ja, finde ich auch.
Ja, macht auch sehr viel Spaß. Also, ja.
Und ist das nicht für Jugendliche, ich stelle mir so vor, dass das da gibt es ja oft starke Schamgrenzen und so, ne? Dass das irgendwie am Anfang ganz schön schwierig ist? Oder sind die da alle cool und machen sowas einfach mit?
Generell kommt es immer darauf an, ob die Schüler oder SchülerInnen zu dem Workshop gezwungen wurden oder ob sie freiwillig da sind. Das ist schon mal der erste große Unterschied. Also wenn die SchülerInnen freiwillig da sind, dann ist es meistens gar kein Problem. Wenn sie dazu gezwungen wurden, dann ist natürlich immer so eine leichte Gruppendynamik von der eine hat gar keine Lust zu, ich nerv jetzt alle anderen, damit die auch keine Lust mehr haben. Aber ich muss sagen, gerade bei so total verrückten Übungen, ich mache da ja auch voll mit. Also ich gehe da mit rein. Ich bin nicht die, wie in der Schule wieder, die Lehrerin, die da vorne steht und irgendwie zuguckt und benotet, wie jetzt jemand Fantasiesprache spricht, sondern ich gehe zu den verschiedenen Gruppen hin. Ich gerade auch bei Gruppen, wo ich merke, okay, da läuft's gerade nicht. Die reden mir irgendwie zu viel Sinnhaftes miteinander oder die reden überhaupt nichts miteinander oder machen gar keine Geräusche. Da gehe ich dann absichtlich mit hin und spreche sie auf Fantasiesprache an oder leg mich einfach dazu und murmel was vor mich hin. Und meistens steigen sie dann schon mit ein oder lachen mich aus. Aber das ist auch völlig in Ordnung.
Geil.
Auch völlig in Ordnung. Also es ist auch kein schlimmes Gefühl, ausgelacht zu werden. Und das versuche ich ihnen auch zu vermitteln. Also es ist ja nicht schlimm, wenn jemand über das, was man gerade sagt, lacht. Es ist manchmal auch einfach total witzig.
Sind das Erfahrungen, die du eben so gemacht hast, auch beim Slam? Also eben dieses Texte vor Publikum vortragen. Das ist so ein bisschen das Besondere am Poetry Slam, ne? Dass es ja wirklich so eine so ein Publikumsgenre ist. Also Dichtung ist ja normalerweise, ein Mensch sitzt einsam an seinem Schreibtisch oder an ihrem, das erscheint dann irgendwann mal als Buch oder so. Oder aber es wird dann irgendwo vorgetragen, das ist dann vielleicht so ein bisschen Loriot-mäßig, alle sind super ruhig und ergriffen und niemand redet laut und so. Und Slams sind ja das totale Gegenteil eigentlich, das sind ja Shows eigentlich, ne?
Ja, total. Also man lernt ja ganz viel mit dem Publikum und auch über das Publikum. Und es geht ja eigentlich nur darum, ja, so blöd es jetzt auch klingt, für das Publikum Texte zu schreiben. Also am Anfang habe ich natürlich viel über meine eigenen Probleme und über meine eigene Gefühlslage und Gefühlswelt geschrieben und habe dann aber irgendwann auch gemerkt, wenn ich wenn ich anfange, lustige Texte zu schreiben, wenn ich anfange, mein Leben irgendwie auf eine lustige Seite zu betrachten oder auch die Probleme, die ich habe, irgendwie anders zu beleuchten, dass das Publikum viel offener ist, sich was anzunehmen auch. Und man lernt ja auch immer wieder mit dem Publikum, was das Publikum von einem hören möchte und geht dann da so ein bisschen mit und guckt, okay, wie kann ich das in meinen Text einbauen, wie kann ich die Pointen einbauen, dass ihr es am witzigsten findet. Und man übt ja auch auf jeden Slam dann, wo man ist, immer wieder. Also es gibt dann kleinere Auftritte oder Lesebühnen, wo man dann seine neuen Texte mal wieder übt. Und dann gibt es auch Texte, wo man sagt, okay, das war kacke, so, den nehme ich wieder mit nach Hause. Den mache ich nicht mehr. Also davon habe ich ganz, ganz, ganz viele Texte zu Hause liegen, wo ich mir einfach sage, so nö, die habe ich einmal vorgetragen, finde ich nicht gut, hat nicht gezogen oder so.
Aber hat nicht funktioniert.
Genau, ne? Aber umso mehr Spaß macht es dann auch, wenn man einen Text hat, wo man einfach weiß, okay, der funktioniert Bombe, egal bei welchem Alter, egal bei welcher Zielgruppe, alle lachen einfach und man steht eigentlich nur noch mit dem Publikum da und interagiert miteinander. Und das ist eben das, was an der Moderation auch, finde ich, so toll ist oder generell am Slam, dass man halt so viel mit dem Publikum immer wieder interagiert. Also es ist nicht nur eine Show fürs Publikum, sondern es ist eine Show mit dem Publikum.
Wo würdest du denn sagen, ist der Unterschied zwischen einem Slam und einer Comedy-Veranstaltung, so einer Stand-up-Comedy-Geschichte oder so?
Finde ich, ist schon sehr ähnlich, alleine von der Kommunikation mit dem Publikum.
Ja.
Aber der größte Unterschied ist natürlich, dass es nicht nur Comedy gibt beim Poetry Slam, sondern es gibt auch genau das Gegenteil davon. Auch ganz viel Lyrisches ist immer wieder dabei. Also es ist halt eben diese Mischung, die, glaube ich, Poetry Slam ausmacht, dass es kein bestimmtes Genre gibt. Also es gibt nicht nur die Comedy oder es gibt nicht nur die Lyrik, sondern es gibt halt eben an einem Abend alles. Und das ist es, glaube ich, was es so besonders macht.
Ja, das ist auch gerade von der Abwechslung stark, ne? Weil es ja unterschiedliche Charaktere sind, die dann sozusagen ihre Texte präsentieren und die gehen dann mal tiefer, mal sind sie einfach nur zum Ablachen, mal sind sie und so weiter. Ne? Das ist, glaube ich, für so einen Abend einmal Bombe, weil du sozusagen die ganzen Gefühlslagen mitnimmst. Und das ist schon, bietet eigentlich ein bisschen mehr als so ein reiner Comedy-Abend, der ja auch super ist und auch seine von mir aus tiefen Momentchen hat. Aber wenn es ein guter Comedy-Abend ist, gibt es von denen nicht zu viele.
Aber ist es, kann es auch passieren, dass ein Text mal bei einem bestimmten Publikum überhaupt nicht gut funktioniert und dann bist du an einem anderen Ort und dann merkst du, das ist eine andere Zusammensetzung der Leute, die Stimmung ist eine andere, vielleicht ist es eine andere Altersgruppe, kann ja auch passieren, dass es da Unterschiede gibt.
Absolut.
Oder vielleicht sind Leute, weiß ich nicht, in Frankfurt, Urban oder so, hören vielleicht andere Sachen lieber als, sagen wir mal, Fulda oder keine Ahnung, ne? Also nichts gegen Fulda, aber kann es sein, dass da auch so gewisse Unterschiede sind, wann, also wo Texte gut ankommen und wo Texte eher nicht so gut ankommen oder so?
Ja, auf jeden Fall. Also so genau kann man das natürlich nie sagen. Ein Publikum ist immer ein Publikum und man weiß es erst, wenn man davor stand oder wenn man es schon ein bisschen miterlebt hat. Ich finde, gerade durch Moderation erlebt man auch ein Publikum immer noch mal anders. Dann kann man sagen, was da ungefähr ankommt und was nicht. Aber ich habe zum Beispiel einen Text, der heißt »Wenn ich alt bin«. Und ich mache mir die ganze Zeit eigentlich nur Gedanken darüber, wie ist es, wenn ich alt bin. Ja, geil, dann muss ich kein BH mehr tragen, weil ich kann mir die Brüste ja sowieso in die Unterhose stecken. Und ich muss dann auch keine Tampons mehr kaufen. Das Geld kann ich dann anlegen und sparen und für Wein ausgeben. Zähne habe ich dann ja auch nicht mehr, die muss ich nicht putzen. Bla, bla, bla. Junge Leute finden diesen Text meistens nicht so cool. Ich glaube, erstens, weil sie Angst vorm Altern haben. Und zweitens kriege ich häufig das Argument entgegengebracht, ja, es ist ja total unauthentisch, weil ich bin ja noch gar nicht alt. Genau darum geht's halt in dem Text, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie es ist, wenn ich alt bin. Komischerweise, wenn ich den Text bei einem Ü50-Publikum mache, in Alsfeld oder in Fulda habe ich es noch nicht gemacht, aber da ist das Publikum auch nicht über 50, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. aber in, ja, so in kleineren Dörfern auch oder so, wenn das Publikum wirklich schon was älter ist, dann kriegen die sich bei dem Text halt gar nicht mehr ein, weil die es total relaten können, weil die dann rufen die noch rein, ach ja, und die Schwarzwälder Kirschtorte von meiner Oma, und die fliegen dann so zurück in ihren Alltag, und man merkt, okay, das ist vielleicht unauthentisch, weil ich 24 bin und darüber rede, wie es ist, wenn ich alt bin und euch jetzt gerade erzählen möchte, wie es sein wird, wenn ich alt bin. Aber ich glaube, eben das macht es dann für ältere Leute dann auch wieder spannender, dass sich so ein junger Mensch auch mal mit Themen beschäftigt aus ihrem Alterslebensabschnitt. Und das ist eben auch das Besondere an Poetry Slam, dass es alle eben immer wieder zusammenbringt.
Ich habe ja, mein Text hat ja auf dem Slam nicht so gut funktioniert. Ne? Also ich habe echt nicht eine gute Punktzahl gekriegt, habe mich beim Jay auch schon darüber ausgeheult.
Ja.
Und auch beim Marco.
Ich muss ihn drei Wochen lang aufbauen wieder.
Ja, das war schlimm. Ich habe sehr, ich hab
alles hinschmeißen und hat gesagt, ich lasse es sein.
Ja, und ich habe auch mit dem Marco Michalski darüber gesprochen, der jetzt neulich auch mal beim
Marburg gewesen ist. Genau, der war jetzt am 23.01. war er auch bei uns.
Genau. Und der hat mich auch getröstet und hat gesagt, ey, Gofi, das passiert. Ehrlich gesagt, so schlimm war die Punktzahl ja noch gar nicht. Das habe ich schon viel schlimmer erlebt. Und ja, manche Texte funktionieren bei manchen Gelegenheiten nicht. Und bei anderen, komischerweise, doch, steckst du nicht drin. Und dann hat er noch was Interessantes mir erzählt. Er meinte, ja, er verfolgt die Szene jetzt auch schon ziemlich lange. Er hat in früheren Jahren häufiger an Slams teilgenommen, in jetzt den letzten vergangenen Jahren nicht mehr so viel, und hat dann aber jetzt gesagt, ja, ich müsste jetzt auch mal wieder. Aber er meinte so, er sieht schon auch einen gewissen Unterschied zwischen der amerikanischen Slammer-Szene, wo es ja ursprünglich herkommt, und dann, wie sich das Genre sozusagen, wie das in Deutschland aufgenommen worden ist und sozusagen hier weiterentwickelt wurde oder eine eigene Färbung angenommen hat. Seiner Ansicht nach sind in Deutschland häufiger lustige Texte, während er meinte, im amerikanischen Raum gibt es auch sehr, sehr viele ernste oder lyrische Texte. Kannst du das bestätigen? Verfolgst du es auch ein bisschen oder?
Also ich habe mich erstens nicht so krass mit der amerikanischen Szene auseinandergesetzt und zweitens habe ich das Gefühl nicht. Also ich finde, es gibt gleich viele lustige wie auch ernste Texte und KünstlerInnen und Künstler, die sowohl beides machen, und KünstlerInnen und Künstler, die nur eins von beidem machen. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, es gibt manchmal zu viel ernste Texte, aber vielleicht ist da auch einfach meine Wahrnehmung anders oder falsch. Ja. Aber ja, ich muss ehrlich sagen, mit der amerikanischen Szene habe ich mich auch nicht so auseinandergesetzt. Ich bin aber auch eher vielleicht noch bisschen neuer oder im Slam generell.
Also ja. Ja, genau. Gibt ja auch Wandlungen, ne? Sorry, Jay, ganz kurz. Also in Deutschland kam das an, glaube ich, in den 90er Jahren oder so, ne? 1990er Jahren, also im letzten Jahrtausend, also schon lange her. Und dann, ich meine, da hat sich wahnsinnig viel entwickelt in Deutschland auch, ne? Und sicher auch viel verändert, nehme ich mal an.
Ja, total. Und also auch, ich glaube, so von Slam zu Slam ist es auch unterschiedlich geworden. Der eine läuft mal da besser, der andere hier. Ja, total.
Und sag mal, wie kann ich mir das vorstellen? Du hast jetzt gesagt, ja, den Text habe ich in Fulda noch nie gemacht und dann Alsfeld so und so. Stelle ich mir das so vor, du tourst dann quasi von Slam zu Slam, wenn du ihn nicht selber organisierst, wie funktioniert denn das in dieser Welt? Lebst du dann auch davon oder wie stelle ich mir denn das so vor?
Ich würde sagen, es gab immer unterschiedliche Phasen so während meiner ganzen Slam-Zeit. Es gab eine Phase, in der bin ich sehr viel getourt und rumgefahren, war dann auch echt viel im Monat unterwegs. Ich glaube, das Höchste, was ich mal unterwegs war, waren 18 Tage oder so. wo man dann natürlich schon sich einerseits selber irgendwie die Touren zusammenstellt, also dass man weiß, man ist jetzt da und da, dann schreibt man dem Veranstalter oder der Veranstalterin noch, ob da vielleicht noch einen Termin gibt oder es gab früher ganz viel, was heißt früher, vor so 4 Jahren, würde ich sagen, ganz viel Facebook.
Oh, das ist lange her. Ja.
Vor so, es gab so Facebook-Gruppen, ganz viel, wo man sich dann vernetzt hat, sowohl in Deutschland als auch in dem jeweiligen Bundesland dann.
Ach, du kennst dieses Facebook noch?
Ich kenne dieses Facebook noch, ja, ich hab es sogar noch. Manchmal wird es auch benutzt, eben dann für genau solche Angelegenheiten, um mal jemanden zu finden schnell. Genau, aber ansonsten, man ist, wenn man als Künstlerin auftritt, dann ist man schon sehr viel unterwegs, man kommt irgendwo an. Ich denke, das ist wie bei jedem Musiker oder bei jeder Komödiantin eigentlich ähnlich. Man kommt irgendwo hin ins Backstage, man isst eine Pizza, man geht auf die Bühne, man kommt runter, man trinkt noch ein Bier oder ein alkoholfreies Kaltgetränk und geht dann in irgendein Hotel oder auch damals oft noch irgendwie bei der Mutter im Gästezimmer oder bei der Schwester in der WG. Ist ein Zimmer frei.
Ich kenne das ja auch.
Ja.
Aber ist das dann sozusagen, ist es dann bei Slams oder dann richtig heute Abend gestalte ich einen ganzen Abend?
Damals, als ich viel getourt bin, war ich viel selber auf Slams. Jetzt, wo ich viele Veranstaltungen übernommen habe, habe ich selber ehrlich gesagt kaum noch Zeit, irgendwie viel groß auf Tour zu fahren oder irgendwo Auftritte zu machen. Einerseits, weil ich selber viel damit beschäftigt bin, Dinge zu koordinieren oder zu veranstalten. Auch ganz viel eben Workshop-Arbeit, wo wir eben schon kurz drüber geredet haben, was ja auch immer relativ viel Zeit in Anspruch nimmt, dann auch Texte zu korrigieren oder zu lesen, zurückzuschicken, bla bla. Und genau, dann habe ich halt eben noch ein Studium, was ich hoffentlich irgendwann mal fertig mache.
Was studierst du?
Ich studiere Pädagogik und mein Ziel ist es eigentlich, dieses Pädagogikstudium fertig zu machen, um dann voll im Slam zu arbeiten, beziehungsweise eher so Richtung Workshop, Veranstaltung, Moderation. Sowas wäre schon mein Ziel. Im Moment lebe ich eigentlich fast von Veranstaltungen, Workshops, auch Auftragstexte sind viel dabei oder Moderationen mittlerweile für ganz andere Sachen als für Slams. Also für irgendwelche Jugendveranstaltungen oder ich hatte jetzt wirklich schon die unterschiedlichsten Moderationen, die eigentlich überhaupt nichts mehr mit Poetry Slam zu tun haben.
Wer beauftragt dich für Texte? Wer wendet sich da an dich?
Das ist immer unterschiedlich. Letztens hatte ich jetzt jemanden, der ein Oldtimer-Festival hat, den konnte ich dann weiterleiten an jemanden, der sich mit Autos auskennt und darüber einen Text schreiben kann. Oder ich hatte einen Text zum Thema Ehrenamt geschrieben. Das war dann beauftragt von so einer Ehrenamtsorganisation, die sich eben da um die Koordination ein bisschen kümmert. Ich war beim Deutschen Tourentag dieses Jahr dabei und habe da gelesen. Also es ist wirklich total unterschiedlich. Jede Firma, es gibt auch, was ich auch schon öfters gemacht habe, Geburtstage. Also von Menschen, die einfach gerne mal ein anderes Programm hätten an ihrem Geburtstag und mich irgendwo gesehen haben und dann sagen, ey, ich fände das echt toll, wenn du einfach mal kommen könntest und dich mit dazu sitzt und Buffet isst und dann halt mal 2 Texte vorträgst.
Und zwar auch deine eigenen Texte. Oder genau. Texte auch über die Person zum Beispiel, die ihren Geburtstag feiert oder einfach auch Sachen, die du.
Ja. Habe ich auch schon gemacht, ja. Also okay. Es geht beides. Es geht, glaube ich, dann im Endeffekt ums Geld.
Genau, das ist das super Special Package.
Genau. Also wenn ich jetzt natürlich einen komplett neuen Text für irgendetwas oder irgendwen schreibe, dann ist das natürlich teurer, als wenn ich komme mit meinen bereits vorhandenen Texten. Aber auch das ist möglich und habe ich schon gemacht. Also, dass ich dann über den 70 werdenden Günther einen Text über sein Leben geschrieben habe und die Frau hat mir vorher alle Informationen irgendwie zusammengesammelt. Ja, das ist auch eine witzige cool. Aufgabe, einen Text über einen Menschen zu schreiben, den man eigentlich gar nicht kennt, aber daraus kann man sich ja dann auch ein bisschen Spaß machen.
Ja.
Ja, genau. Ich nehme mal an, zu so Anlässen macht man das dann auch eher witzig, weil dann kann man ja auch nicht so viel falsch machen, sozusagen. Ne?
Genau. Oder man tritt halt ständig in Fettnäpfchen.
Genau. Genau.
Ja, ach, schön.
Das ist krass, aber weißt du was? Ich habe das nicht gewusst. Ich bin noch nicht mehr auf die Idee gekommen, dass man TexterInnen, SlammerInnen einfach mal fragt, hallo, ich habe hier eine Firma für, keine Ahnung, Autofelgen und wir haben jetzt demnächst unser 10-jähriges Geschäftsjubiläum und da hätten wir gerne mal was Schönes irgendwie. Das passiert also. Wie kommt denn, also gibt's da so eine Plattform, wo man sich hinwendet oder sehen die dich mal bei irgendeiner Veranstaltung und sagen, ey, die Frau ist cool, die sollte mal was für uns schreiben. Wie kommt denn dieser Kontakt zustande eigentlich?
Also ich glaube, viel kommt tatsächlich durch Hörensagen. Durch Veranstaltungen, die man gemacht hat, gerade zum Beispiel im Alsfelder Raum. Das ist ja jetzt nicht so ein großer Raum und auch keiner, wo es jetzt Poetry Slams ständig gibt. Und wenn man dann nach Homberg oben kommt und die Leute einen schon so ein bisschen dann natürlich vom Namen kennen, weil man schon mal in der Zeitung war oder weil sie mitbekommen haben, dass man eben den Marburger Poetry Slam übernommen hat oder sowas, dann kriegt man häufig irgendwie Anfragen, hallo, ich habe die und die Veranstaltung von Ihnen besucht oder ich habe Sie da und da gesehen und ich könnte mir das gut vorstellen bei bla bla bla. Oder auch bei einer Veranstaltung, an denen ich selber teilnehme, mit zum Beispiel, ich war jetzt letztes Jahr mit dem Poetry Slam Marburg, habe ich am Literaturparcours teilgenommen, im Kunstmuseum in Marburg war das. Und da connectet man sich dann natürlich auch wieder oder auf einen Workshop für Lehrkräfte gegeben an der Uni Frankfurt. Da connectet man sich dann auch wieder ein bisschen. Da sind dann Lehrkräfte, die einen Workshop sich für ihre Schule vorstellen können oder sowas. Und so entsteht dann meistens der Kontakt. Genau.
Genau. Ah ja. Kennst du eigentlich schon das Goofygramm? Hallo. Ich bin Goofy, ich bin Künstler, Autor und Podcaster. Ich produziere hier Cobains Erben und ich habe ein Angebot für dich. Das heißt Goofygramm. Das ist ein Newsletter, den ich jeden Montag schicke und in dem ich immer irgendetwas schreibe, was inspirierend ist oder was Spaß macht oder was lustig ist oder was nachdenklich macht oder was irgendwas in der gegenwärtigen gesellschaftlichen oder politischen Situationen aufgreift. Irgendwas, was gut tut, zum Start in die Woche. Jeden Montag bekommst du das in dein E-Mail-Postfach, wenn du zu meiner Webseite gehst, goofy-müller.de mit UE, goofy-muella.de und da dich einträgst, ja, ich will das Goofygramm haben. Und dann bekommst du schon am nächsten Montag irgendwas Inspirierendes zum Start in die Woche.
Und sag mal, also ich würde jetzt mal sagen, so Poetry Slam läuft ein bisschen mehr unter U-Kunst, also Unterhaltungskunst. So. Gibt es denn in dieser Szene quasi auch, wie sind die Connection zur sogenannten E-Kunst, also zur Hochkunst? Gibt es da Überschneidungen oder sind es zwei völlig getrennte Welten?
Hochkunst? Kannst du das nochmal? Ja,
ich meine jetzt Hochkunst im Sinne von Lyrik, Menschen, die Lyrikbände rausgeben und dann eher in der Oper im Frack stehen und irgendwie eine Lesung machen und rezitieren. Also ich meine, meinst du so dieses Poetry Slam, sagt man ja so schön, ist was für junge Leute. So, ist natürlich Quatsch, aber denkt man so, ne? Und ich frage mich jetzt, gibt es da, also sind es zwei getrennte Welten oder gibt es da Überschneidungen zwischen den?
Also ich würde ja mal sagen, dass Poetry Slam davon lebt, dass es keine Lesung ist. Also dass man eben nicht mit einem Wasserglas vorne an einem Tisch sitzt und den Leuten irgendwas vorliest. Das ist eher für die meisten Texte, weil sie ja auch so geschrieben sind, dass man bestimmte Pointen drin hat, dass man bestimmte Bewegungen auch teilweise ausführt, dass man sich bewegt, dass man den Körper mit der Stimme zusammen nutzt. Das ist dann schon komisch, wenn man sich mal hinsetzen muss, um so einen Text zu lesen. Hat man natürlich auch das ein oder andere Mal schon gemacht, wie eben bei diesem Literaturparcours oder so.
Weil man deswegen kam ich drauf. Literaturparcours klang nach High Art.
Genau, so. man ist dann mehr so im AutorInnenbereich unterwegs als im KünstlerInnenbereich. Mhm. Aber ich würde sagen, dass dieses reine Vortragen an einem Tisch sitzen oder irgendwo stehen und das Publikum hört einfach, obwohl beim Poetry Slam hören auch alle einfach zu. Das ist schon so eine Sache, wenn man Text liest. Aber es ist ein bisschen mehr steifer, würde ich sagen. Und davon lebt ja Poetry Slam, dass es eben dieses, du weißt nicht, was jetzt auf dich zukommt, ist.
Genau.
Also, dass du auch, vor allem ist Poetry Slam auch, und das ist, finde ich, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, wo du auch gerade über die Punkte geredet hast, dieses Wertesystem, dieses mit den Jurytafeln, das wird ja eigentlich nur gemacht, um das fürs Publikum spannender zu gestalten. Also, ich habe jetzt noch nicht so viele KünstlerInnen hinter der Bühne erlebt, denen es unfassbar wichtig ist, da irgendwie den ersten Platz am Abend zu machen. Mir geht's eigentlich auch nur darum, dass ich nochmal auf die Bühne will, dass ich mehr Punkte will, weil ich nochmal auf die Bühne will und nicht mehr Punkte will, weil ich irgendwie im Finale jetzt unbedingt zwingend stehen muss, sondern es ist eher, dass man nochmal drauf will, wenn man schon mal da war. Aber man weiß halt eben nie, was kommt. Und das macht das fürs Publikum spannend und aber auch für den Poeten, für die Poetin spannend, weil man das Publikum auch vorher noch nie gesehen hat. Und dann entstehen halt irgendwie Punkte von 6 oder 7 Menschen aus dem Publikum zufällig gewählt. Und das macht das alles auch nochmal spannender. Und dann hat man ein Finale. Und am Ende ist aber ja der Abend nicht geprägt von einem Menschen, der gewinnt, sondern der Abend ist geprägt von diesen 6, 7 Künstlern, die alle da waren, die alle aufgetreten sind, die alle etwas Unterschiedliches vorgetragen haben. Und ich glaube, das ist eben dieser große Unterschied zu dieser, wie du es nennst, hohen Kunst. Ja. dass man eben, dass es aus so vielen Menschen besteht, die so unterschiedlich alle sind und den Abend aber zusammen zu so einem besonderen Abend machen. Das kann keiner alleine. Also natürlich kann man zu einem Solo-Programm gehen, aber dann ist es kein Poetry Slam mehr. Und Poetry Slam ist einfach dieses, es ist eine Dynamik, eine gewisse Dynamik, die sowohl vor als auch hinter der Bühne herrscht, wo man sich dann gegenseitig pusht, irgendwie gegenseitig Ratschläge gibt, gegenseitig zuspricht, sich auch gegenseitig manchmal auffängt nach einem etwas schwereren Text oder so. Also ich hatte es unter anderem auch schon, dass ich Texte gemacht habe, die mir nicht so leicht fielen unbedingt vorzulesen, aber ich habe gemerkt, dass ich das für mich gerade brauche, diesen Text vorzulesen. Und dann ist es ein schönes Gefühl, wenn du hinter die Bühne kommst und da steht jemand und hat die Arme offen und nimmt dich einfach in den Arm. Und ich glaube, das ist ganz besonders, dass du halt immer so viele Menschen um dich rum hast und die alle die Show besonders machen und nicht nur ein Mensch, der am Ende gewinnt.
Gibt's denn dann da auch so Cringe-Momente, also wo du irgendwie denkst, ach du Scheiße, das ging jetzt ja völlig daneben oder meinetwegen irgendein Künstler, eine Künstlerin kommt und du merkst, nee, der oder die weiß eigentlich nicht, was er da tut.
Also wir versuchen unsere KünstlerInnen vorher immer schon sehr gut aufzuklären. Ich frage immer 5-mal, ob es noch irgendwelche Fragen gibt. Ich versuche von mir aus immer schon alle Regeln und alles, was es so zu wissen gibt, zu erklären und anzusprechen, auch schon beim Booking oder dann halt eben am Abend, dass wirklich keine Fragen mehr offen sind, wenn sie dann auf die Bühne gehen. Aber ja, es hat man immer, dass man sich denkt, uff, das hat mein Publikum, also gerade als Moderatorin kennt man ja sein Publikum dann irgendwann und dann weiß man schon, was denen gefällt und was ihm vielleicht nicht so gefällt und man merkt dann auch so, das hat jetzt nicht so gezogen und das zieht woanders besser und das weiß ich auch oder oh, das hätte er jetzt mal ganz lassen sollen. Ich habe auch immer das Ding, das ist jetzt nicht unbedingt Grinch, aber wenn jemand sehr doll zittert auf der Bühne, dann fühle ich da sehr mit, weil ich früher auch einen Tremor in mir drin hatte und immer sehr gezittert habe. Und das finde ich dann eher irgendwie so ein bisschen nicht unangenehm mit anzusehen, aber ich muss immer so ein bisschen weggucken, weil es mir sonst so leid tut. Und man merkt aber dann auch, also manche Künstler oder KünstlerInnen fangen sich auch wieder selber. Wenn zum Beispiel dann sie ganz, ganz aufgeregt sind und dann kommt der erste Lacher aus dem Publikum und dann wird da schon wieder so ein bisschen Luft abgelassen und dann kann ich auch wieder hingucken und mich wieder am Text erfreuen, ja, aber gibt's durchaus, mit Sicherheit. Ja.
Es ist auch ein gutes Zeichen, wenn das Publikum ganz still ist, also würdest du sagen, das ist auch eine positive Reaktion auf den Text, also wenn man zum Beispiel eine Stecknadel fallen hören kann sozusagen, oder würdest du sagen, ein Slam-Publikum sollte schon irgendwann mal so ein bisschen, wenn es gut läuft, laut werden, sich äußern, sich regen oder so?
Also der ganze Abend sollte auf keinen Fall still sein. Ich glaube, das wäre ganz, ganz, ganz schrecklich für alle Beteiligten. Aber es kommt natürlich voll auf den Text drauf an. Also wenn ich einen Text mache über meine demenzkranke Oma und ich gestalte den so, dass er nicht unbedingt witzig ist, sondern eher gesellschaftskritisch, ein bisschen traurig, dann ist es natürlich respektvoll vom Publikum, an diesen Stellen eben auch leise zu sein und jetzt nicht irgendwelche Witze zu machen oder was reinzurufen oder so. Andererseits, wenn ich einen Text mache, wie zum Beispiel diesen Wenn ich alt bin Text und die Omas fangen dann an reinzurufen, was sie für Parfüm verwenden und welchen Kuchen sie am liebsten essen, dann kann das auch unfassbar wertvoll wieder sein für den Text, ja, und auch für das, was an dem Abend dann geschieht. Also ich glaube, es muss immer so ein bisschen ausgeglichen sein. Das Publikum muss sowohl den Respekt vor dem Künstler haben, um zu sagen, ich bin jetzt leise, ich höre mir diesen Text an und ich beschäftige mich nicht mit irgendwas anderem. Aber wenn gelacht werden kann und wenn gelacht werden darf, weil da gerade ein Witz war oder so, dann braucht man sich da auch nicht zurückhalten. Nee, natürlich klar. Hat man aber auch immer wieder Menschen im Publikum, die unangenehm reinrufen. Oder die immer wieder Zwischenkommentare machen, auch während der Moderation, wo man dann sich schon irgendwann so ein bisschen denkt, so, jetzt reicht's aber auch mal. Mhm. Aber dann spricht man die Person während der Moderation einfach ein bisschen öfter an, dass sie merkt, dass man das schon gehört hat und mitbekommen hat.
Genau.
Und dann wird denen das auch schnell peinlich genug, dass sie überhaupt gehört wurden. Und dann ist es auch wieder gut. Ja. Genau, aber ja, das gibt's auch.
Irgendjemand hat mal gesagt, ein guter Live-Auftritt, egal jetzt welches Genre, ist dann, wenn man als Publikum gelacht hat, geweint hat und nachgedacht hat.
Genau so, ja.
Und so schilderst du das ja gerade,
genau, ja.
Dass es diese Mischung ist.
Und dann ist es ja irgendwie, das fand ich schön, wie du das beschrieben hast, das ist dann ja auch ein Zusammenspiel aller Auftretenden sozusagen, ne? Genau, das finde ich ja ganz cool eigentlich, wenn man das wirklich als einen Gesamtauftritt betrachtet und nicht unbedingt als Wettbewerb, dann trägt ja jeder oder jede einen Teil bei und manche Texte sind dann vielleicht ein bisschen ruhiger und andere sind dann mehr Texte, wo man dann wirklich lachen muss und zum Schluss entsteht vielleicht einfach ein schöner gesamter Abend, so, ne? So stelle ich mir das vor.
Ja, ja, eben, genau so, ja.
Ich habe einmal bei einem, nicht bei einem Poetry Slam, sondern bei einem musikalischen Slam mitgemacht, ne? Das gibt's ja auch, wo dann Leute Songs vorstellen, sozusagen. Und ich fand meinen Auftritt ziemlich gut, aber ich bin, na, abgeschmiert nicht. Ich glaube, die Leute fanden es schon auch witzig. Es war eine witzige Nummer. Aber gewählt wurde dann so was ganz tragendes Ding. Und dann habe ich auch gedacht, sag mal, ey. aber es war eine witzige Erfahrung, weil ich die, ne, ich trete seit, seit fast 40 Jahren auf. Und das war mal eine völlig neue Situation, weil ich sozusagen ansonsten Konzerte gebe, wo die Leute zu mir kommen oder bei Wohnzimmerkonzerten ihre Nachbarn einladen und so. Aber es war eine völlig andere Situation, in so einen Contest zu gehen. Und da war ich tierisch aufgeregt, weil ich die Situation einfach überhaupt nicht kannte.
Ne, genau. Ich fand das auch total ungewöhnlich. Das ging mir ja auch so. Ich trete auch schon seit so und so vielen Jahren vor Leuten auf. Aber meistens eben so als der Hauptact. Und dann bringst du halt dein Programm und die Leute kommen dann in der Regel auch, weil sie genau das halt hören wollen.
Genau.
Und ich bin dann eben bei diesem Slam aufgetreten und keine Sau kannte mich. Ne? Vielleicht gab es vereinzelt Leute, die mich schon mal irgendwo gesehen haben, aber ich glaube eigentlich nicht. Hinter der Bühne kannte mich niemand. Vor der Bühne kannte mich niemand. Und ich habe dann einfach, und das war eine komplett für mich vollkommen unvorhersehbare, unkalkulierbare Situation. Also genau das, was du vorhin beschrieben hast, ne, Stella. Man weiß halt absolut nicht, was passiert. Ja, es war interessant. Ich fand meinen Text ziemlich cool, aber ich dachte so, okay, ihr halt nicht, whatever. Ja.
Ja. Ich glaube, man kann auch ganz besondere Sachen dann so für sich entdecken und auch neu herausfinden, was einem vielleicht gefällt. Also ich weiß nicht, manchmal isst man ja so jahrelang dasselbe, ohne die anderen Sachen mal zu probieren. Und so ist das vielleicht auch mit Künstler oder KünstlerInnen. Also das wandelt sich ja auch immer wieder, was da auf der Bühne passiert, wie die Texte gerade sind. Und ich glaube, wenn man sich einfach mal berieseln lassen will und sehr offen ist für Neues, dann ist so ein Poetry Slam genau das Richtige, weil man eben auch als Künstler die Chance hat, oder als KünstlerIn die Chance hat, Menschen zu erreichen, die man nicht vielleicht gerade auf seiner Solo-Tour erreichen würde, weil sie einen nicht kennen oder weil sie noch nie was gehört haben oder so. Und dann geht man mal auf einen Slam und da hat man mal den und mal den und mal den. Ich finde das total witzig. Viele meiner Freunde besuchen natürlich auch öfter den Poetry Slam hier in Marburg und die folgen ganz vielen Poeten und Poetinnen auf Instagram, wo ich immer wieder überrascht bin, so huch, warum hast denn du die auf der Startseite oder warum hast du den auf der Startseite? Weil für mich sind das natürlich irgendwo auch teilweise Freunde oder Kollegen und man ist aber immer in dieser Bubble unterwegs und dann ist es was ganz Besonderes, wenn Leute von außen dann, naja, die fand ich cool, die habe ich da auf dem Slam gesehen oder den fand ich total toll, den habe ich da mal irgendwo gesehen und dann bin ich auf Instagram gefolgt und dann kriegt man da auch wieder was mit und dann besucht man vielleicht irgendwann auch da mal die Live-Show oder die Solo-Show oder so. Also ich glaube, es ist was für jeden eben, weil jeder irgendwas finden kann, was ihm an diesem Abend gefällt. Nicht nur, der Partner wird jetzt mit der Freundin mitgeschleppt, weil die sich Gedichte anhören will, sondern der hat dann auch noch was Lustiges oder umgekehrt. Genau. Oder?
Ja. Ja, genau. Wie viele Leute gehen denn zu so einem Slam? Also
in Marburg sind es immer so durchschnittlich 200 bis 250. Super. In Fulda sind es, glaube ich, auch 150 im Kreuz. Genau, ja.
Oh, das aber ist ja schon eine ganze Menge.
Es gibt viel, viel größere Poetry Slams. Also ich bin auch schon vor 700, 800 Leuten aufgetreten und es gibt noch größer. Also
Wow.
Aber es gibt auch ganz klein, das weiß ich auch. Zum Beispiel in Fulda ist auch ein ganz, ganz kleiner Slam. Ich glaube, die haben nur unter 100 Plätze oder so tatsächlich. Mhm.
Ja.
Also gibt es in jeder Größenordnung.
Ist eigentlich mal der Zeitpunkt gekommen, wo du deinen Text vorträgst, den du mitgebracht hast? Ich. Das wäre ja irgendwie mal schön, von dir was zu hören.
Kann ich unbedingt machen, wenn ihr das hören wollt.
Ja, wir wollen das hören.
Auf jeden Fall. Also jetzt wollen wir natürlich was hören, was du selber so machst.
Ja, ich habe euch einen Text mitgebracht, der ist noch gar nicht so alt. Ich habe eine Kritik an meinen inneren Kritiker geschrieben, einen Brief, und den habe ich für euch mitgebracht. Der heißt Löschpapier für Erinnerung. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Ich will Löschpapier für Erinnerung. Replizier Probleme, brenn sie in Platten ein, tätowier mir eine Träne, halte inne mit der Stille und bin am Ende doch allein. Ich führe einen Kampf den ganzen Tag. Du mir gegenüber willst ständig drüber, redest mir ein. Willst, dass ich nicht esse, schlafe oder denke. Willst, dass ich jede Idee sofort im puren Alkohol ertränke. Ich schwimme, nur noch an der Oberfläche, kratze auf viel zu hartem Eis, falle. Du schaffst nichts, du kannst nichts, du solltest nicht sein. Meine Bindung zu dir ist pures Gift. Wir koexistieren, aber sollten es nicht. Ich hielt dich für ein Teil und du an mir fest. Ich tackerte ein, was du an mir lässt, ist das Gefühl, überall allein zu sein. Bloß keinem zu vertrauen, jeden Tag True Crime zur Primetime. Ein Stuhl, zwei Augen, ein Kopf, zwei Stimmen. Draußen regnet es in Strömen und wir streiten uns hier drin. Ich will Löschpapier für Erinnerung. Will nicht mehr alleine sein, du übertrittst ungefragt meine Türschwelle. Ich lasse dich ohne Widerworte ein. Gleiche Szene, selbes Spiel, jeden Tag derselbe Kampf, hab es einfach akzeptiert und du nimmst mich bei der Hand, zeigst mir, wie einsam mein Leben sein kann, versprichst mir alles Pech der Welt, führst mich in die Dunkelheit, sorgst dafür, dass das nächste Textfeld mich nicht abhält, dir genug Raum in meiner Geschichte zu bieten. Ich will Löschpapier für Erinnerung. Versuche ständig abzuschließen, doch ich finde meinen Schlüssel nicht. Du hältst an mir fest. Wo kann ich Nerven aus Stahl kaufen? Denn meine sind alt, verrostet und so kaputt. Du lehrtest mir die Furcht vor der Welt. Brachtest mir bei, ständig überall nach Sicherheit zu suchen. Mein Leben zusammengebrochen wie ein Kartenhaus. Doch die Leistung, welche ich erbringe, ist stabil. Wie ein Fundament steht sie fest über allem. Ich habe kaum noch Zeit zu atmen. Meine Flüchtigkeitsfehler, ein Hilfeschrei meines Kapitals. Bitte Welt, kannst du kurz warten? Nur noch ein und aus. Ein und aus. Noch einmal ein. Ein letztes Mal aus. Ich will Löschpapier für Erinnerung. Denn so oft ich auch gesagt kriege, aus allem Schlechten kommt was Gutes, würde ich es doch viel lieber löschen. Würde gern so viele Jahre ausradieren, nur die ersten 10 Seiten ganz für mich allein tief in Schubladen verstauen, die Zeit zurückdrehen. Sorglos wie ein Kind, doch die Luft, die ich atme, hast du inhaliert. Verseucht mit Trauer kann ich kaum noch tiefer fallen. Seit Jahren hast du das Steuer in der Hand und lenkst mich zu, gerade auf das Ende der Welt. Ich will Löschpapier für Erinnerung. Will, dass du mich einfach in Ruhe lässt. Will die Verbindung cutten, dein Gesicht habe ich vergessen. Bin nicht mehr klein und auch nicht mehr schwach. Bin nicht mehr das Mädchen, was du seit Jahren erfolgreich traurig machst. Ich bin erwachsen geworden und mein Wortschatz ist so viel kräftiger als deiner. Und während du deine Energie darauf verschwendest, dir zu überlegen, wie du mich als nächstes am besten fertig machst, habe ich schon längst Löschpapier für Erinnerung geschaffen. Dankeschön.
Cool.
Danke.
Nice, dankeschön.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
Bitte.
Ja, das ist so ein bisschen das, also gerade in der Kunst, das tägliche Brot, ne? Der innere Kritiker. Nicht nur in der Kunst natürlich, aber ich finde gerade da, ne, wir haben uns letztens, hatten wir einen Talk über das sogenannte Imposter-Syndrom. Ne?
Ja.
Und das hat ja auch ganz viel, oder das ist im Grunde vielleicht ein anderer Name für den inneren Kritiker. Hm. Also das ist schon sehr persönlich, was du da formulierst.
Ja, mal wieder, ausnahmsweise. Dankeschön. Ich schreibe eigentlich gar nicht mehr so persönliche Sachen, aber irgendwie manchmal muss einfach was raus. Und eben, was du halt sagst, dieses Imposter-Syndrom, also ich glaube, da leiden ganz viele Künstler und KünstlerInnen drunter, nicht nur im Schreiben, im kreativen Schreibenbereich oder im Musikbereich, sondern auch, ich weiß, viele TätowiererInnen zum Beispiel haben auch dieses Imposter-Syndrom sehr stark. Ich hatte wirklich einfach schon Momente, wo ich auf irgendwo saß, ich weiß noch, letztes Jahr im Schloss Rauschholzhausen, wo ich eigentlich nur einen Workshop anmoderieren und abmoderieren sollte und dann eben noch so eine kleine Evaluation machen sollte, wo ich innerhalb von 30 Minuten einen kleinen Text schreibe mit den Wörtern der Teilnehmenden. Und ich saß da mittags, alle waren so in ihren Workshops beschäftigt. Die AutorInnen haben die Workshops geleitet und ich hatte eben relativ lange Phase frei und saß da unten an so einem kleinen Bach und war so, was machst du hier eigentlich? Du verdienst jetzt hier gerade dein Geld beim auf einer Bank sitzen, an einem Schloss mit einem Stück Kuchen und du guckst jetzt gerade 3 Stunden den Enten zu und schreibst später noch so einen kleinen Text. Und für mich ist das dann auch immer so, meine Texte sind dann immer so, ja, das ist halt mal ein Text, den habe ich halt mal geschrieben. Und ich glaube, worüber man sich bewusst werden muss in der Kunst oder als Künstlerin, ist, dass das eben nicht völlig normal ist oder gesellschaftlich anerkannt ist, dass man mit Kunst Geld verdient. Und es auch also dieses Können, was man hat, um zu schreiben oder um zu musizieren, um zu zeichnen, nichts ist, was irgendwie von der Gesellschaft jetzt extrem gefördert wird oder als Talent in erster Linie anerkannt wird. Und ich glaube, man muss sich dann immer wieder bewusst werden darüber, dass man da was hat, was man wirklich gut kann und was andere anscheinend nicht so gut können, weil sonst würden sie es ja selber machen. Also wenn ich irgendwo moderiere, dann frage ich mich auch manchmal, letztens hatte ich eine Jugendveranstaltung, habe ich mir gedacht, warum habt ihr mich denn jetzt hier zur Moderation gebucht? Das wäre doch echt nicht nötig gewesen. Das sind so wenige Jugendliche und das hätte ich ja, also ich als Veranstalterin hätte das einfach selbst gerade gemacht. Aber ich sag mir dann, nee, du machst es toll, du arbeitest anscheinend gut mit Jugendlichen, du kannst die anscheinend gut einbinden und oder nicht anscheinend, du machst es gut. Und dann darfst du dich jetzt auch dafür bezahlen lassen und du darfst dich auch ehren lassen und dir sagen lassen, ey, dieser Text ist toll und nicht immer nur sagen, ja, ist ja nur ein Text, den habe ich ja nur mal gerade geschrieben in 30 Minuten. Weil andere könnten das vielleicht nicht so improvisiert einfach was schreiben. Ja. Aber das ist ein großes Ding.
Ja, und witzig, dass du sofort da einhaken kannst und sagen kannst, ja, das habe ich auch, Imposter-Syndrom. Aber ist dann diese Situation bei einem Slam vor Publikum, selbst wenn man sagt, eigentlich die Punkte sind ja nur, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen oder so, aber du bekommst die direkte Reaktion vom Publikum. Du weißt sofort an dem Moment, ob es funktioniert oder nicht, ne? Und die Gefahr kann ja immer sein, dass die Leute sagen, und das war's dann. Das ist doch echt krass eigentlich. Oder ist das vielleicht gerade genau das richtige Gegengift gegen das Imposter-Syndrom? So wie so eine Art, in der Psychologie gibt es doch das Flooding, ne? Das, wovor man am meisten Angst hat, das zieht man sich ganz, ganz doll rein.
Mutprobe oder so.
Ja, um festzustellen, man stirbt da nicht davon. Keine Ahnung, also es ist ja eigentlich eine ganz schön extreme Situation dann.
Ich würde sagen, es ist so ein bisschen was von beidem. Also man gewöhnt sich natürlich irgendwann auch daran und so gerade dieses Moderieren früher hat mich das unfassbar fertig gemacht, wenn es da 2-3 Menschen im Publikum saß, die ich auch noch gut gesehen habe, weil sie gut ausgeleuchtet waren von der Bühne aus und die dann einfach mich mit einem steifen Gesicht den ganzen Abend angeguckt haben, bei keinem meiner Witze irgendwie gelacht haben oder so. Aber ich glaube, das ist so eine Sache, in der übt man sich irgendwann und man hat irgendwann auch genügend Erfahrung, um einfach auf gut Deutsch darauf zu scheißen. Also um sich wirklich zu sagen, so, puh, ist mir jetzt so egal, ob du hier gerade Spaß hast oder nicht. Die anderen Leute haben anscheinend ihren Spaß. Und sich halt auch immer wieder zu sagen, es gibt auch Menschen, die einfach nicht so aussehen, als hätten sie gerade total viel Spaß. Aber vielleicht in ihnen drinne bricht es gerade aus. Vielleicht ist es so.
Ja, das ist der Witz. Die Erfahrung habe ich schon x-mal gemacht. Ja. So während einem Konzert spielt man sein Ding runter. Man arbeitet sich den Arsch ab, um die Leute irgendwie zum Lachen zu bringen. Und da kommt irgendwie nix. Sie sitzen steif da. Und du denkst, oh Gott, das ist ja der verfickteste Abend ever. So.
Danach kommen die Leute auf dich zu.
Genau. Ja. Und nach dem Ding kommen die, boah, das war ja so lustig, boah, ich habe so gelacht. Und du denkst, ja, davon habe ich leider nichts mitbekommen. So, das gibt's immer wieder, ey.
Ja, genau.
Und sie feiern dich dann und du denkst, hättet ihr nicht mal während der Veranstaltung ein bisschen feiern können?
Total, absolut, hatte ich genauso schon. Also, dass du dir die ganze Veranstaltung denkst, boah, die sind aber auch steif und die lachen aber auch nicht einmal. Und danach ist es aber auch die Veranstaltung, wo die meisten auf dich zukommen und fragen, wie ist denn dein Instagram-Name oder wo kann ich dich nochmal entdecken? Und du stehst dann da so völlig perplex und ich glaube, das macht dieses Imposter-Syndrom dann so ein bisschen kaputt, jetzt wo du eben so von Psychologie geredet hast. Wenn du da wirklich stehst und dir wirklich gedacht hast, boah, die fanden das total kacke heute Abend, was ich hier gemacht habe. Die werden auch nicht danach mit mir reden wollen. Die gehen alle einfach ganz schnell heim, sobald ich sage, hier ist Schluss, ist da auch Schluss. Und dann kommen sie aber auf dich zu. Ich glaube, das zeigt einem einfach, wie wenig man selber übers Leben weiß und über andere Menschen weiß und wissen kann, bevor man gesprochen hat oder bevor man erstmal das Resultat abgewartet hat. Und ich habe das immer noch, dass ich mir denke, ja, das ist doch kein Beruf, das ist doch so nichts Richtiges, so mach mal lieber dein Studium fertig, weil, also wäre auch schon besser, ein abgeschlossenes Studium zu haben, glaube ich, aber weil ich mir halt oft denke, so ja, das wird nicht anerkannt oder du tust doch nur so, als könntest du das jetzt. Irgendwann finden sie heraus, dass das alles gespielt ist, dass du eigentlich gar nicht moderieren kannst, dass du eigentlich überhaupt nicht witzig bist. So. Aber ich glaube, wenn man sich auf das Leben und auf die Menschen einlässt, dann sieht man eben genau an so Abenden, dass es einfach anders ist, als man sich selber in seinem Kopf immer die Suppe so zusammenbraut. Und ich glaube, daran muss man sich immer wieder festhalten und auch erinnern. Jedes Publikum ist anders. Manchmal wird auch einfach nicht gelacht durch die Dynamik. Manchmal wird auch einfach nicht gekommen, weil gerade Semesterferien sind oder weil irgendwas an dem Tag ist. Und es liegt nicht immer an dir und an deiner Kunst, dass es gerade entweder nicht angenommen wird oder nicht das Feedback zurückkommt, was du dir gerade in dem Moment erwünscht oder erhofft hast.
Ja. Vielleicht abschließend, was würdest du Leuten empfehlen, die sagen, ich möchte das gerne mal ausprobieren, Poetry Slam, ich möchte da auch gerne mal was vortragen. Hast du?
Ich habe noch eine Frage.
Oh, okay, Hast du Tipps für so jemanden?
Auf jeden Fall, und zwar auf die Bühne gehen, dem Poetry Slam in der jeweiligen Stadt auf Instagram einfach mal eine Nachricht schreiben. Hey, ich habe Bock mitzumachen. Ich habe noch nie auf einem Poetry Slam teilgenommen, aber ich habe Lust, wenn auch aus Marburg oder Umgebung, gerne auch mir einfach persönlich auf Instagram schreiben oder poetryslam.marburg. Poetry Slam Fulda im Kreuz hat auch eine eigene Seite. Also wirklich einfach anschreiben, einfach trauen. Und ganz viele denken auch, dass es gar nicht offen ist für Newcomer, für neue Menschen. Aber das ist eine Lüge. Und wenn ein Poetry Slam absagt, dann sind das nicht alle Poetry Slams. Und dann einfach weiter probieren und wirklich anfangen und sich trauen.
Cool. Und bewirbt man sich dann mit einem Text oder einfach als Person?
Nee, also so richtiges Bewerben ist es nicht. Man schreibt einfach eine Nachricht. So, hey, ich bin...
Eine Nachricht?
Ich bin bla 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 und ich bin so und so viele Jahre alt. Das ist immer ganz gut zu wissen wegen Jugendschutzbestimmungen und so auf der Bühne. Aber sonst einfach... Man kann doch schreiben, was für eine Art von Text man schreibt. Aber man muss nicht mal. Es reicht zu sagen, ich habe Bock, mal auf einem Poetry Slam aufzutreten. Und das ist es ja auch. Es ist auch ein Newcomer-Format. Also kein oder wenige Komödianten oder auch deutsche Liedermacher gibt es ja auch ganz viele, die eben bei so einem Format Kleinkunstbühnen angefangen haben. Und irgendwo muss man ja auch mal anfangen. Deswegen, Poetry Slam ist ein sehr, sehr gutes Format, um anzufangen, um viele Menschen kennenzulernen, die ganz nett sind und ganz viel Kunst machen und auch immer fragen, was könnte man besser machen, was gibt's irgendwie eine Kritik oder ein Feedback zum Text, das hilft immer weiter und da ist auch keiner sauer, wenn der erste Text noch nicht keine Ahnung, in den Himmel geht, sondern einfach ein Text über die eigenen Gefühle ist. Das ist in Ordnung.
Ja.
Kann man machen.
Cool.
Cool. Ja, mich interessiert zum Abschluss noch, also jetzt, wo wir auch deinen Text gehört haben. Ich fand stark und schön diesen Satz mit du hast mir die Angst vor der Welt beigebracht.
Ja.
So ähnlich war es, ne? Und was bedeuten dir Worte? Also mal wirklich dich als Künstlerin gefragt, was bedeuten dir Worte?
Ich glaube, Worte sind für mich eine Art, alles auszudrücken, was ich in erster Linie mit den reinen Worten, die ich so im Gespräch spreche, nicht kann. Also ich kann auf einem Textblatt so sehr mit Worten spielen, sie an verschiedene Stellen setzen oder eben dasselbe Wort als Satzanfang benutzen, was ich gerade als Satzende benutzt habe. Und es gibt einfach einen unfassbar großen Freiraum. Und es ist auch die günstigste Kunst, um es mir jetzt mal einfach so zu sagen, weil egal wo ich bin, ich kann meine Worte aufschreiben, ob es ins Handy, in die Notizen oder in mein kleines Buch, was ich immer dabei habe. Ich brauche nur einen Stift und ein Blatt Papier und es ist egal, wo ich sitze, ich kann meine Kunst betreiben. Ich störe niemanden damit. Und ich mache aber mein Leben damit auch irgendwie leichter oft, indem ich eben witzige Dinge über mein Leben schreibe und das waren aber eigentlich Dinge, die waren gar nicht so witzig. Fürs Publikum sind sie am Ende total lustig und witzig. Für mich im realen Leben war das gar nicht so witzig, aber ich schaffe es damit zu verarbeiten, eben weil ich auf eine Fantasieebene gehen kann, in der ich ja in der normalen Sprache gar nicht einfach so, ich rede ja nicht jetzt mit jemandem einfach und erzähle dem irgendwas vom vom Pferd. Gut, kann ich auch machen, aber mit den Worten kann ich es schön machen und kann ich es zu etwas Besonderem machen. Ich glaube, Worte sind für mich etwas, vor dem ich immer Angst hatte und wovon mir zum Glück die Angst genommen wurde.
Ja. Das ist schön. Cool, wow.
Das ist, ja. Das ist echt toll. Schön.
Ja.
Klasse, echt.
Stella, wie kann man dich buchen, wenn man dich buchen möchte? Wie kann man dich kontaktieren, wenn man das möchte? Wie finden wir dich?
Man kann mich auf Instagram unter stella.jtc, quasi Jan Toska, also die Abkürzung dafür, aber auch unter Stella Jan Toska auf Instagram bin ich ganz leicht zu finden. Wie gesagt, Facebook eher inaktiv. Auch unter poetryslam.marburg kann man mich erreichen. Ansonsten E-Mail stella@jantoska.com antworte ich auch immer schnell.
Okay.
Und ja, dieses Jahr irgendwann im Laufe des Jahres kommt dann auch hoffentlich die Internetseite online.
Okay, du bist dran, das ist gut.
Ich bin
das
dran.
Ist
sehr gut. Yeah. Ich werde immer öfter gefragt, ja.
Und dein nächster Slam wird wo sein? Also wir befinden uns gerade Mitte Februar.
Genau, am 20.02., also der 12.02. ist ja der Tag, an dem es rauskommt, ne?
Ja.
Am 20.02. ist wieder Poetry Slam im Kfz in Marburg. Hey. Und am 29.02. ist Poetry Slam im Kreuz in Fulda.
Cool. Fulda könnte ich ja auch nochmal machen irgendwann.
Könnte ich dich ja mal einladen. Mal gucken, ob der Text da besser zieht.
Ja, genau. Oder ich versuche gleich was ganz anderes.
Oder Gofi, du machst mal einen guten Text.
Ja, vielleicht mache ich auch mal einen guten Text. Ich könnte dran arbeiten.
Du könntest mal einen guten Text machen. Also. Und nicht immer nur so ein...
Ja. Ja, fuck. Ist vielleicht mein Alter, keine Ahnung. Egal.
Ach, Quatsch.
Nein, Quatsch, Blödsinn. Stella, danke, dass du da warst. Das war total schön.
Ja.
Ich danke, dass ihr mich eingeladen habt. Es war sehr cool.
Das war richtig schön. Ja, schön.
Hat großen Spaß gemacht.
Genau.
Stella, wir haben eine Art Abschlussritual. Mhm. Das haben wir von Game of Thrones geklaut. Immer einer von uns fragt, was sagen wir dem Tod? Und die anderen antworten nicht
Vala
heute.
Vala Morgul.
Genau, ja. Genau. Du kannst es sogar im Original.
Ja.
Sehr schön.
Ding, ding, ding.
Und, genau. Und ich. Das ist sozusagen unser Statement, dass die Kunst für das Leben steht.
Ja. Genau.
Okay, ich mach das einfach jetzt mal heute.
Alright.
Ihr zwei, es war schön mit euch, hat großen Spaß gemacht. Was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
Nice. Ja, genau.
Ja, liebe Freundinnen, schön, dass ihr zugehört habt. Seid gespannt, was das nächste Mal kommt. Wir wissen selber noch nicht ganz genau. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen. Tschüssikowski.
Genau, tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.